Liebe Glaubensgeschwister in Christus, die Verse, die wir heute betrachten wollen, sind ein Gebetsanliegen des Apostels Paulus, das sich viele Gläubige heutzutage nicht so sehr selbst zu eigen machen. Das liegt zum einen daran, dass man sich öfters nicht so sehr mit dem wertvollen Inhalt dieses Briefs zu eigenem Wachstum auseinandersetzt. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass wichtige Grundsätze dieses Briefs und gerade auch unseres Textabschnittes in vielen Übersetzungen kaum erkennbar sind. Der Epheserbrief gehört zu der Gruppe der sogenannten Vollkommenheitsbriefe, welche uns mit Wahrheiten bekannt machen, die vorher noch nicht in ihrer Fülle offenbar waren. Paulus wollte die Empfänger, die Leser dieses Briefes in herrliche Tiefen der Erkenntnis Gottes und Christi führen. Solche Tiefen, die wir ohne diese Briefe nicht wissen könnten. Diese Wahrheiten, die wir hier niedergeschrieben finden in den Vollkommenheitsbriefen, gehen uns direkt an und sind darum im Besonderen die Wahrheit für heute. Mit Abfassung des Epheserbriefs wurden die Segnungen und alle Erwartung, die die Gläubigen bisher erhalten hatten, in einen rein geistlichen und überhimmlischen Bereich verlagert. Gottes Vorsatz und sein Ziel werden hier offenbart. Und zwar so wie niemals zuvor. Vorher hatten die Gläubigen noch je nach Herkunft unterschiedliche Erwartungen. Solche aus Israel warteten zunächst noch auf die Aufrichtung des Königreichs der Himmel, das ja mit Beginn des sogenannten Neuen Testamentes als nahe herbeigekommen verkündigt wurde. Und solche, die der Apostel Paulus aus den Nationen gewinnen konnte, unterordneten sich zu Beginn noch der Vorrangstellung der Beschneidung. Doch nun sind diese fleischlichen Vorzüge nicht mehr von Bedeutung. Der Apostel Paulus spricht in den Vollkommenheitsbriefen immer wieder und besonders hier im Epheserbrief von einem gemeinsamen Körper, der wunderbar vereinigt ist und wo alle Glieder denselben Rang innehaben. Ein gewaltiger Fortschritt also gegenüber allen seinen früheren Briefen. Wohlgemerkt, schon aus den früheren Briefen des Apostels hatten die Gläubigen eine sichere Grundlage für ihren Glauben erfahren. Doch sie waren eben Glieder von Körpern einerseits der Beschneidung und andererseits der Unbeschnittenheit. Nach Israels Verstockung und Beiseitesetzung am Schluss der Apostelgeschichte und der in unserem Brief erfolgten Offenbarung einer überhimmlischen Bestimmung werden sie nun allesamt zu einem gemeinsamen Körper vereinigt. Diese überaus hohe Erhöhung jedes der Glieder dieses Körpers gleichermaßen ist unter anderem wesentlicher Inhalt des Epheserbriefs. Waren vorher die aus den Nationen nur Gäste, ohne eigene Erwartung, Epheser 2, Vers 12, so sind wir nun Mitbürger, Glieder der Familie Gottes, Epheser 2, 19. Ein überhimmlisches Losteil liegt bereit, zu dem nun alle Gläubigen aus allen Nationen, auch solche aus Israel, gemeinsam Zutritt haben. Uns bleibt zwar nun keine Zeit, sehr detailliert auf die Einzelheiten der herrlichen Gottesoffenbarungen in diesem Brief einzugehen. Aber den wichtigen Unterschied, die Vollkommenheitsbriefe zu den früheren Gottesoffenbarungen, den sollten wir kennen. In unserem Textabschnitt ab Vers 15 macht es der Apostel Paulus jedenfalls zu seinem besonderen Gebetsanliegen. Im Hinblick auf dieses Glaubensgut für alle Heiligen gemeinsam bittet er um Weisheit und Enthüllung, diese Herrlichkeiten recht zu erkennen. In Vers 18 im ersten Kapitel lesen wir solch einen kleinen Klammersatz, einen eingeklammerten Einschub, der übrigens nicht bedeuten soll, dass der womöglich nicht so wichtig wäre. Das ist einfach eine Abtrennung zur Verdeutlichung. In diesem Vers 18 wird erwähnt, dass die Herzensaugen der Gläubigen schon vorher erleuchtet worden waren. Paulus bittet also in seinem Gebet nicht um die Gabe des Geistes an und für sich. Also darum, dass man eine persönliche Beziehung zu Gott und Christus haben soll. Nein, die Gläubigen sollten hier zu einem besonderen zusätzlichen Wissen kommen. Sie sollten höhere Gottesoffenbarungen in ihrer Tiefe erfassen. Dazu bedarf es eines weiteren Wirkens des Geistes Gottes. Ein Bruder hat mal gesagt, dass man sozusagen eine Sonderausstattung an geistlicher Weisheit und Enthüllung braucht, welche der Vater der Herrlichkeit schenken muss. Auch der Begriff Enthüllung, den wir in Vers 17 finden, weist zusätzlich darauf hin, dass es sich hier um die Offenbarung eines vorher noch verborgen gewesenen Geheimnisses des Vorsatzes Gottes handelt. Auch nachzulesen in Kapitel 1, Vers 9. In den meisten Übersetzungen des Wortes Gottes wird dies übrigens nicht so deutlich. In Vers 15 finden wir zumeist ganz allgemein geschrieben, dass Paulus vom Glauben und der Liebe der Gläubigen in Ephesus hörte. Also von deren persönlichen Glauben. Und dabei heißt es hier eigentlich, dass es der euch angehende Glaube ist. Oder weil es um den Inhalt des Glaubens geht, übersetzt das Konkordante Neuer Testament hier das euch angehende Glaubensgut. Also etwas, was den Glauben mit neuem, wichtigem Inhalt füllt. Was euch angeht, aber auch alle die Heiligen. Euch aus dem Judentum, aber auch alle die Heiligen, die nun zusammen ein Körper sind, wie wir dann weiter im Epheserbrief lesen. Auch der Einschub in Vers 18, dieser Klammersatz, den wir gerade schon einmal hatten, nachdem die Augen eurer Herzen erleuchtet wurden, auch diesen Einschub finden wir in vielen Übersetzungen nicht in der Vergangenheitsform, sondern einfach eingereiht, Paulus bittet um Enthüllung und Weisheit und auch erleuchtete Herzensaugen. So steht es in den meisten Übersetzungen. Es wird also nicht deutlich, dass es bereits vorher ein Erleuchtetsein der Herzensaugen gab und dass nun zusätzliche, besondere geistliche Segnungen erfasst werden sollen. Diese Ungenauigkeit führt dazu, dass das Gebetsringen des Apostels nicht in seiner ganzen Nachdrücklichkeit deutlich wird. Und tatsächlich hören wir uns um in Gesprächen mit lieben Glaubensgeschwistern, worauf hoffen viele Gläubige? Auf Segnungen gleich denen, die Israel verheißen wurden? Sehr oft ist das so. Man befleißigt sich eben nicht, das Wort der Wahrheit richtig zu schneiden und so jede Wahrheit dem richtigen Empfänger zu belassen, wie es 2. Timotheus 2, Vers 15 heißt. Dass es einen Unterschied, also ein zusätzliches Offenbaren gibt, im Gegensatz zu den früheren Briefen des Apostels Paulus, ja auch zu den übrigen Teilen der Heiligen Schrift, die ja zumeist ausschließlich vom Volk Israel handeln, das ist teilweise überhaupt gar nicht bekannt. Doch schon zu Zeiten des Apostels Paulus wendeten sich bereits viele von der Wahrheit ab, suchten bestenfalls wieder ihr Heil in den Verheißungen für Israel, wenn ihnen nicht sogar die Dinge dieses Äons lieber waren als das Evangelium. Daher ist es nur verständlich, dass der Apostel mit seinem Beten um rechte Erkenntnis für die Gläubigen hier in unserem Textabschnitt nicht aufhört. Doch schauen wir nun auf den Reichtum der Wahrheiten, die Paulus bekannt machen durfte, um sein besonderes Gebetsanliegen zu verstehen. Ein kurzer Überblick. Der gesamte Abschnitt von Vers 15 bis 23 lässt sich ganz gut in drei Teile einteilen. Paulus beginnt in Vers 15, unterbricht aber den Satz sofort wieder nach 6 Worten und wir finden nach dem Gedankenstrich dort in Vers 15 zunächst die Begründung für dies Gebet, wobei sich Paulus mit dem Begriff Glaubensgut, wie wir gerade schon ausgeführt haben, vor allen Dingen auch auf das bereits vorher in diesem ersten Epheserkapitel Gesagte bezieht. Ab Vers 17 dann beginnt als zweites das eigentliche Gebetsanliegen. Und ab Vers 22 hat Paulus dann noch als drittes das Ziel seines Gebetes im Blick. Paulus hört mit seinem dankbaren Beten nicht auf. Das fällt uns sicherlich auf, wie nachdrücklich der Apostel dieses stete Dranbleiben betont. Zum Beispiel ja auch in Kolosser 1, Vers 9 als guter Parallelstelle dazu. Es beschäftigte ihn offenbar mehr als alles andere, dass das herrliche Evangelium der Gnade nur tief genug in den Herzen der Gläubigen verankert werden sollte. Und ich möchte gerne auch dazu ermuntern, dass unser eigenes Bitten immer wieder um vermehrte Erkenntnis seiner selbst ausgerichtet sein soll. Wir dürfen ja heute durch sein vervollständigtes Wort und mit Geist beschenkt Gott ins Herz schauen lernen und möge er es dann auch wirken, dass wir all das wissen, was Paulus eben in unserem Textabschnitt darlegt. Und unser Bitten sollte wie beim Apostel Paulus auch nicht nur für unser eigenes mangelndes Verständnis der uns bereiteten Segnungen ausreichen, sondern umso mehr auch für alle die Heiligen, dass alle aus der Unmündigkeit des Glaubens heraus in seine Erkenntnis wachsen, zu seiner Verherrlichung. Ein Hinweis noch zu Vers 17. Paulus richtet seine Bitte an den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Aber er fügt sofort noch eine weitere Bezeichnung an: Vater der Herrlichkeit. Eine zum Inhalt dieses Gebets sehr passende Anrede, die alle Eigenschaften Gottes, sei es seine Liebe, seine Weisheit oder seine Kraft, einschließt. Die Anrede Vater der Herrlichkeit entspricht dem Reichtum seiner Herrlichkeit, um den wir wissen sollen. Gott ist Ursprung und Quelle auch unserer Herrlichkeit, die uns heute schon durch Christus mehr und mehr zufließt, der ja in 2. Korinther 2, Vers 8 als der Herr der Herrlichkeit bezeichnet wird. Neue Herrlichkeit also, die niemand bisher erahnte, offenbart uns der Vater der Herrlichkeit durch diesen Brief. Eine Herrlichkeit, die zuerst ihn selbst und seinen Christus betrifft, die aber auch Gottes offenbarte Weisheit zu unserer Herrlichkeit ist. So lesen wir es in 1. Korinther 2, Vers 6 bis 10. Kommen wir nun zu Vers 18, zu dem also, was wir wissen sollen. Es geht hier um unsere Zweckbestimmung, um geistliche Wahrheiten, die uns heute schon erfreuen sollen und die einmal buchstäblich eintreffen werden. Doch nichts ist unter vielen Gläubigen so unklar wie zukünftige Dinge. Fragt man danach, hört man häufig, dass man das gar nicht so genau wissen kann. Und viele verneinen das auch. Aber man kann es nicht nur, man sollte es sogar unbedingt wissen. Das damit ihr wisst, ist also die Zweckbestimmung des Epheserbriefs. Nebenbei bemerkt, sollten wir aber auch alle Paulusbriefe ruhig einmal unter dem Aspekt lesen, was wir wissen oder was wir wissen sollen. Viele uns bekannte Schriftworte lassen sich da aneinanderreihen. Nur kurz als Beispiel: wissen wir zum Beispiel, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Römer 8, 28. Wir wissen, dass wir Gottes Tempel sind und Gottes Geist in uns wohnt. 1. Korinther 3, 16. Auch wissen wir, dass wir, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, wir ein äonisches Haus in den Himmeln von Gott her haben. 2. Korinther 5, Vers 1. Lest ruhig einmal die Paulusbriefe nochmal unter diesem Aspekt, was wir wissen sollten. Wie schnell übersieht man beim Lesen, was Paulus uns alles als wissenswert vorstellt. Aber zurück zum Text. Im Abschnitt des eigentlichen Gebetsanliegens des Apostels Paulus finden wir nun den Inhalt dessen, was wir wissen sollen, wieder in drei Teile geteilt vor. Jedes, was Paulus aufzählt, das es zu wissen gilt, wird in einem Nebensatz mit einem Was eingeleitet. Erstens ist es das Erwartungsgut seiner Berufung. Zweitens ist es der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteiles inmitten der Heiligen. Und drittens ist es die alles übersteigende Größe seiner Kraft gemäß der Wirksamkeit der Gewalt seiner Stärke. Ein herrlicher Dreiklang, möchte man sagen, der uns beglücken, erfreuen, mit Dankbarkeit erfüllen darf. Es weicht wieder ein wenig vom Thema ab, aber der Dreiklang, das Musikalische, das passte so schön. Ein kurzer Absatz, den ich gefunden habe. Ein Bruder verglich das erste Epheserkapitel in seiner Gesamtheit einmal mit einem solchen Musikwerk, das mit lauter solcher drei Klängen durchsetzt ist. Er verglich schon Vers 3 in Epheser 1 mit einem Präludium, das dreimal Segen ausdrückt. Er beschrieb die Verse 4 bis 14 gleichsam als ein Hauptstück, das wiederum in drei Sätze aufgeteilt ist, und jeder dieser drei Sätze endet mit einem Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Vers 6, 12 und 14. Und das, damit ihr wisst, also unser heutiger Textabschnitt, Das verglich er mit einem Postludium, wieder in drei sich ergänzende Themen aufgegliedert, welches weitere Höhepunkte der Gottesoffenbarung aufschließt, sodass das gesamte Konzert dieses Kapitels vom Anbeginn der Handlungsweise Gottes vor den Äonen mit uns bis hin zu einem herrlichen Ziel einst reicht. Liebe Geschwister, wir sollen wissen. Das Wissen, das der Apostel Paulus meint, ist nicht ein Kopfwissen, sondern ein Wahrnehmen geistlicher Tatsachen mit einem erneuerten Denksinn. So werden wir beständig, können die Verhältnisse um uns herum besser einordnen, lernen auch unsere Umwelt aus einer höheren Perspektive sehen. Und seelisch-fleischliches tritt hinter das Geistliche zurück. Zunächst also bittet der Apostel in Vers 18 um ein Wissen um das Erwartungsgut der Berufung Gottes. Halten wir hier zunächst fest, dass der Apostel nicht unsere Berufung anspricht, sondern Gottes Berufung. Nichts ist da aus uns. Das ist übrigens bei allen drei Teilen des Gebetsanliegens des Apostels Paulus so. Niemals geht es um uns, sondern um seine Verherrlichung. Es ist seine Berufung, sein Losteil, seine Kraft, seine Stärke. Er allein beruft. Und zwar nach seinem Vorsatz. Und sein Berufen ist eingebettet in eine segensreiche Kette seines Wirkens. Die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt. Und diese beruft er auch und diese rechtfertigt er. Und die er rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Römer 8, 8, 29 und 30. Neunmal heißt es hier in diesem Vers, in diesen beiden Versen, immer wieder er. Und durch nichts lässt er sich darin aufhalten, dieses alles auch in der rechten Reihenfolge durchzuführen. Das Erwartungsgut seiner Berufung, lesen wir. Meist wird das griechische Wort Elpis, das wir hier finden, anstatt Erwartungsgut mit Hoffnung übersetzt. Was allerdings im heutigen Sprachgebrauch etwas nicht so Gewisses ist, wie es das griechische Wort eigentlich ausdrückt. Und weil es dem Zusammenhang nach um den Inhalt der Erwartung geht, übersetzt hier das konkordante Neue Testament mit Erwartungsgut. Die Vorstellungen vieler Gläubigen weichen sehr, zum Teil sehr von dem ab, was Paulus uns als Erwartungsgut vorstellt. Wenn man nicht, wie gerade schon mal gesagt, sowieso gar keine Vorstellung hat oder meint, diesbezüglich nichts wissen zu können oder gar zu dürfen, dann wartet man vielleicht auf ein Leben auf einer erneuerten Erde. Andere möchten gerne in das Paradies oder andere Dinge. Wieder andere denken tatsächlich auch eher daran, in den Himmel zu kommen. Details und Näheres dazu, da hört man sehr wenig davon. Und dem größeren Teil der Menschheit, der ja offensichtlich gar nichts von Gott wissen will, dem spricht man gar keine Erwartung zu. Wie gesegnet ist es da, eben zu wissen, dass zum einen unsere Erwartung nicht in erster Linie ein Ort ist, wo wir einmal hinkommen, sondern vor allem Christus selbst. Er ist das Erwartungsgut der Herrlichkeit, Kolosser 1, Vers 27. Und zum anderen ist es auch gut zu wissen, dass unsere Erwartung kein Lohn für unser heutiges eigenes Glaubensleben ist. sondern dass es vielmehr vor allem einen Dienst an allen übrigen Geschöpfen des Alls einschließt, wie wir gleich noch sehen werden, mit dem Ziel der Zurechtbringung aller. Unsere herrliche Erwartung darf uns also umso köstlicher erscheinen, als dass der Apostel Paulus betont, dass die aus den Nationen vor den Enthüllungen paulinischen Evangeliums noch gar keine Erwartung hatten. Epheser 2, Vers 12. Welche Sicherheit haben wir, dass wir mit Heiligem Geist versiegelt auf die Freilösung des uns Zugeeigneten warten können? Epheser 1, 13. Sollten wir also nicht bereits über dem ersten Abschnitt des Briefs, schon von Vers 3 bis 14 angefangen, einfach nur stille werden, wo doch hier schon in besonderer Weise seine Wirksamkeit im Vordergrund steht, auf seine Wege für uns hingewiesen wird? Dieser erste Abschnitt des Briefs bis hin zu unserem Textabschnitt entspricht daher der ersten, damit ihr wisst, Bitte. Zu unserem Erwartungsgut wird von Paulus auch noch in anderen Briefen geschrieben. Wir erwarten gemäß 1. Thessalonicher 1, Vers 10 vor dem Beginn des Zorngerichts Gottes über diese Erde gerettet zu werden. Die Art unserer Erwartung ist gemäß 2. Timotheus 4, Vers 18 überhimmlisch, ein überhimmlisches Königreich, gänzlich anders als die Erwartung Israels zu einem Königreich auf Erden. Und nicht zu vergessen unser Leitwort dieser Freizeit. Wir erwarten nach Philipper 3, Vers 20 und 21 den Retter und damit auch das Herrlichste, was uns geschehen kann, nämlich ihm gleichgestaltet zu werden. Oder denken wir an Römer 8, Vers 23. Wir erwarten die Freilösung unseres Körpers und damit auch das öffentliche Eingesetztwerden in den Sohnesstand. All das beginnt sich mit unserer Entrückung dem Herrn entgegen buchstäblich zu entfalten. Ab diesem Zeitpunkt werden wir tatsächlich alle Zeit mit ihm zusammen sein. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Liebe Geschwister, als zweites bittet der Apostel Paulus nun darum, dass wir um den Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils inmitten der Heiligen wissen sollen. Hier merken wir schon, wie der Apostel Paulus um treffende Worte ringt. Gottes Herrlichkeit ist doch in sich schon alles übersteigender Reichtum. Und doch nutzt Paulus gleich doppelt bekräftigende Worte. Der Reichtum der Herrlichkeit. Vielleicht können wir es auch so ausdrücken, dass unser Losteil nicht nur als solches herrlich ist, sondern gleichsam in seiner Herrlichkeit besteht, die er uns zumaß. Dieses Losteil also wurde uns von Gott her zugelost. Es ist sein Losteil, welches uns für seine Zwecke bestimmte. Schon vorher im Epheserbrief erwähnt Paulus in Vers 11 im ersten Kapitel also, dass uns in Christus das Los getroffen hat. Es ist also nicht wie ein zufällig gezogenes Los, zum Beispiel einer Lotterie. Gott hat in seinem Plan genauestens vorhergesehen, welches Losteil für einen jeden bereit liegt. Und darum wird in Vers 11 das Los demnach auch in einem Zusammenhang direkt mit Gottes Vorherbestimmen und seinem Vorsatz genannt. das griechische Grundtextwort für Los oder Losteil, Kleros, wurde schon von Luther allerdings mehrmals mit Erbe oder Erbteil übersetzt. Der Begriff Los erscheint uns ja auch zumindest erklärungsbedürftig. Jedoch kann ein Erbe im Regelfall ja erst angetreten werden, wenn der Erblasser verstorben ist. Beim Losteil unseres Textes geht es aber nicht ums Sterben, sondern geradezu um das Gegenteil, um die Ausbreitung überschwänglichen Lebens. Klarheit bringt hier ein kurzer Blick ins Alte Testament. Beim Volk Israel wurde das Land durch Los an die Stämme verteilt. Zum Beispiel 4. Mose 34, 13. Und auch manches andere wurde damals durch das Los entschieden. Aber auch das ganze Volk Israel hat Gott für seine Zwecke bestimmt. Daher lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 9, Vers 29, dass sie, das Volk, dass sie Gottes Volk und Losteil sind, dass er herausführte mit seiner großen Kraft und mit seinem ausgestreckten Arm. König David bittet für das Volk im Blick auf das zukünftige Königreich mit den Worten: Rette dein Volk und segne dein Losteil, weide sie und trage sie bis zum Äon. Psalm 28, Vers 9. Liebe Geschwister, unser Losteil ist mit Gottes Reichtum an Herrlichkeit ausgestattet, mit einer Machtfülle für uns als Vervollständigung des Christus, die eine Stellung selbst über allen anderen sonstigen Fürstlichkeiten und Obrigkeiten einschließt. Auf das Engste sind wir mit dem Vater der Herrlichkeit und seinem Sohn verbunden. Paulus schreibt dann, dass Gottes Losteil in oder inmitten der Heiligen ist. Es geht also nicht nur um unsere Zukunft, sondern Gott ist durch seinen Geist schon heute in uns als Tempeln wirksam. Die im Epheserbrief beschriebenen Segnungen sind im Geist schon heute unser. Doch heute wie zukünftig ist Gott immer in Christus die Mitte unseres Losteils. Denn sein Los hat uns nur in ihm getroffen. Unser Losteil befindet sich in Christus. Schon heute sind wir in besonderer Weise der Wirksamkeit des Geistes des Herrn ausgesetzt. Sein lebendig machender Geist gestaltet uns um. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 2. Korinther 3, Vers 18. Doch wenn wir dann nach unserer Entrückung alle Zeit beim Herrn sein werden, wird dies buchstäblich die größte Herrlichkeit sein. Greifen wir daher schon kurz einmal auf den dritten Teil dieses Gebetes vor, das Ziel umfassend, Vers 23. Hier werden wir noch genauer über unser Zusammengehören mit unserem Herrn aufgeklärt. Wir dürfen seine Vervollständigung sein. Wir werden als herrlich Erhöhte an Gottes Zielen mitwirken. Als aus uns heraus unwürdigste Geschöpfe werden wir solcher Herrlichkeiten für würdig geachtet, damit wir darstellen können, was Gottes Gnade vermag. Färbt diese geistliche Tatsache auch heute schon unseren Wandel ein? Wenn uns so manches niederdrücken und belasten will? Merkt man uns heute schon an, dass wir als Glieder seiner Körperschaft eine Einheit mit ihm sind? Oder gehen wir unsere eigenen Wege immer noch mit größter Beharrlichkeit? Die uns zugeloste Herrlichkeit in Christus, der alles übersteigende Reichtum unserer zukünftigen Herrlichkeit, die wir heute schon im Geist haben, ist also der Inhalt des Losteils Gottes inmitten der Heiligen. Und nun noch zur dritten Bitte. Wir sollen wissen, was die alles übersteigende Größe seiner Kraft ist für uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Gewalt seiner Stärke. Nirgends in der Schrift wird wohl noch einmal in so markanter Weise die Machtfülle Gottes zum Ausdruck gebracht. Worte reichen dem Apostel Paulus kaum, um seiner Bitte hier den rechten Ausdruck zu verleihen. So benutzt er quasi alle möglichen ihm sprachlich zur Verfügung stehenden Kraftausdrücke, um die eigentlich unbeschreibliche Größe Gottes darzustellen. 5 Ausdrücke, einer an den anderen gereiht. Größe, Kraft, Wirksamkeit, Gewalt, Stärke. Wie, um seine mangelnden Worte dann noch besser zu demonstrieren, schildert er anschließend, auf welche Art und Weise diese Kraft wirkt. Und welche Auswirkung seiner Kraft könnte nachdrücklicher sein als bei seinem Sohn, bei Christus, der sich selbst erniedrigte, im Gehorsam den Leidensweg bis zum Tod am Fluchholz ging? An ihm als Erstem wirkte Gottes Kraft in der Weise, dass er aus dem Tode auferweckt nicht mehr stirbt. Römer 6, 9 und 10. Darin ist er der Erstling der Entschlafenen. 1. Korinther 15, Vers 20. Er ist der Erstgeborene aus den Toten und überhaupt in allem der Erste. Kolosser 1, Vers 18. Gottes Machtfülle weckte ihn nicht nur aus den Toten auf, sondern erhob ihn über alles, ordnete ihm alles unter, damit er der Vervollständiger des Alls werde. Gewaltiger könnte Paulus die alles übersteigende Größe seiner Kraft gemäß der Wirksamkeit der Gewalt seiner Stärke wohl nicht beschreiben. Und in einem kleinen Zusatz, wiederum in Vers 19 durch eine Klammer gekennzeichnet, lesen wir dann: für uns, die wir glauben. Paulus weist in einem kurzen Einschub darauf hin, dass genau diese Kraftfülle auch für uns da ist. Von ihm schon vor äonischen Zeiten dazu ausersehen, wirkt diese Kraft bereits heute herrlich in unserer Schwachheit. 2. Korinther 12, Vers 9 und 10. Bis sie uns einst als Vervollständigung des Christus tauglich macht, ihm als Haupt für die hehrsten Aufgaben dienlich zu sein. Dazu werden wir, wieder unser Leitwort, ihm gleichgestaltet. Philipper 3, 21. Gottes Kraft wirkt in gleicher Weise wie in Christus auch in uns. Auch wir werden zum Mitherrschen mit Christus in vollkommenster Weise lebendig gemacht und werden hoch erhoben mit ihm als Haupt, das All auszusöhnen und zu vervollständigen. Ist das nicht wichtig zu wissen? Wenn wir dieser gewaltigen Wahrheit unser eigenes Unvermögen und unsere eigene Schwachheit gegenüberstellen, dann wird uns deutlich, dass auch wir mit Paulus täglich immer wieder um geistliche Weisheit und Enthüllung in seiner Erkenntnis bitten sollten. Damit uns dies Wissen groß wird, unseren Alltag prägt zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Denken wir stets daran, dass Gott durch Christus in Treue nicht nur einst buchstäblich all das Geschilderte an uns ausführen wird, sondern dass uns dieser Kraftquell, um den wir wissen sollen, in Christus heute schon reichlich zuströmt. So wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, mögen auch wir heute in Neuheit des Lebens wandeln und damit rechnen, dass wir selbst der Sünde gegenüber tot sind, aber lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Das wissen wir alle, wo das steht. Römer 6, hier die Verse 4 und 11. Nur das rechte Wissen also vermittelt uns, dass wir nicht entmutigt werden. Ihr Lieben, lassen wir uns doch nicht von allen möglichen heute anscheinend so wirksamen Kräften täuschen und in die Verzagtheit treiben. Es gibt keine Kraft im All, die sich mit seiner, mit Gottes Kraft messen könnte. Niemand kann ihm ernstlich widerstehen. Und so ist auch aller Widerstand, den wir täglich in dieser Welt beobachten, nur ein unvermögendes Anstrengen der Geschöpfe unter der absoluten Verfügungsgewalt Gottes. Und auch das alles erfüllt nur den Zweck in seinem Ratschluss, der unweigerlich sein Ziel erreicht. Nachdem wir nun einen kurzen Überblick über dieses Gebet des Apostels Paulus erhalten haben, zum Schluss noch der Blick auf einige kleine Details im Text. In Vers 20 heißt es, dass Christus nun überaus hoch erhöht zur Rechten Gottes inmitten der Überhimmlischen sitzt. Dass er dort sitzt, ist gleichsam ein Hinweis auf seine Wartestellung bis hin zum nächsten heilsgeschichtlichen Ereignis. Und das ist, das wissen wir bestimmt alle, wenn er in Wolken in die Luft kommt und wir ihm entgegengerückt werden. Des Öfteren ist in Gottes Wort auch von Christus als zur Rechten Gottes befindlich die Rede, aber sonst nicht sitzend. Stephanus bei seiner Steinigung sah den Himmel aufgetan und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Apostelgeschichte 7,56. Damals deutete noch alles darauf hin, dass bald das Königreich der Himmel aufgerichtet würde, welches der Herr ja selbst in seinem Erdenleben als nahe herbeigekommen verkündete. So stand er dementsprechend gleichsam in Bereitschaft dazu. Noch war Saulus nicht berufen, noch war er nicht als Paulus zum Nationenapostel abgesondert worden, noch waren die Herrlichkeiten, die uns heute angehen, nicht im geringsten bekannt. In Vers 21 lesen wir dann, dass Christus hoch erhaben über jede andere Fürstlichkeit, Obrigkeit, Macht und Herrschaft ist. Auf dem Weg der Unterordnung und Zurechtbringung wird Christus allen übergeordnet sein. Mit diesen vier Benennungen Fürstlichkeit, Obrigkeit, Macht und Herrschaft sind alle möglichen Machthaber gemeint, sicherlich im überhimmlischen wie auch im irdischen Bereich. Das wird durch den Nachsatz auch deutlich, der jeden anderen Namen, der bereits in diesem oder dem zukünftigen Äon des Königreichs genannt wird, mit einschließt. Diese Namen sind also ein symbolischer Ausdruck für Mächte zu verstehen, die sich auch noch bis in den nächsten Äon bilden können. Christus jedenfalls hat über alle und über alles am Kreuz auf Golgatha triumphiert und ist bei seiner überaus hohen Erhöhung mit dem Namen begnadet worden, der über jedem Namen ist. Philipper 2, Vers 9. Hinsichtlich überhimmlischer Mächte denken wir dann sicherlich sofort auch an die im Zusammenhang mit der Waffenrüstung am Schluss des Epheserbriefs in Kapitel 6 genannten Fürstlichkeiten, Obrigkeiten, Weltbeherrscher dieser Finsternis und geistlichen Mächte der Bosheit inmitten der Überhimmlischen. Seine Herrschaft über alle ist absolut. Sie wird in jedem Fall dazu führen, dass er seinem Vater ein untergeordnetes, ausgesöhntes All bereitet, damit Gott dann alles in allen sei. Und wir als Glieder der herausgerufenen Gemeinde dienen den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der Überhimmlischen als Anschauungsunterricht. Gott macht ihnen seine mannigfaltige Weisheit durch uns bekannt. Epheser 3, Vers 10. Heute schon. Und erst recht dann, wenn wir buchstäblich immer da mit ihm zusammen sein werden. Am Schluss unseres Abschnitts in Vers 22 und 23 betont Paulus nun nochmals, dass Christus über alles erhöht ist und dass dies von Gott her geschehen ist und geschehen wird. Zunächst heißt es hier, dass ihm alles untergeordnet ist. Und dann erst erwähnt der Apostel, dass Gott ihn als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde gibt, um die Vervollständigung des Alls herbeizuführen. Wenn dem Sohn alles untergeordnet ist, dann wird das All noch in Christus aufgehauptet. Alle Mächte im All sind oder werden ihm untergeordnet, doch mit einer hohen Stellung im All selbst ausgestattet, werden sie doch Gottes erbarmende Gnade erst dann recht würdigen, wenn sie an uns einst verlorenen Menschen, den einst Letzten im All erkennen, wie wir jubelnd den Reichtum der Gnade Gottes angenommen haben und dadurch gesegnet sind. In dieser Weise mag Christus seine Hauptschaft über das All mit uns als seiner Vervollständigung ausüben. Wir also sollen diejenigen sein, die Christus vervollständigen, die er gebraucht, um zum Ziel zu gelangen. Nicht, weil wir es uns verdienen könnten, nein, im Gegenteil, weil Gottes Kraft, die in Christus wirkte, in gleicher Weise auch in uns irdenen Gefäßen wirksam ist. Es schrieb einmal jemand, Gott ist die Quelle, Christus der Kanal und die herausgerufene Gemeinde das Organ, das Gott ihm gibt zur Erreichung des Ziels. Dieses Ziel, eben die Vervollständigung, besteht darin, dass Gottes Liebe alle Herzen erfüllen wird. Doch nicht allein der Blick in die Zukunft soll uns erfreuen. Heute schon dürfen wir ein Ausauferstehungsleben führen. Philipper 3, Vers 10. Also zukünftige Herrlichkeit heute im Wandel ausleben zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Sollten wir um dies alles nicht wissen? Sollten wir nicht dankbar dafür werden? Und ehren wir dann nicht auch durch Christus den Vater der Herrlichkeit? ringen wir doch, wie der Apostel Paulus, um geistliche Weisheit, um Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst, und hören wir nicht auf darin, für uns selbst und für alle Gläubigen. Und sinnen wir stets auf das Droben und nicht auf das auf Erden. Kolosser 3, Vers 2. Das bewirke unser treuer Gott und Vater in uns allen. Amen.